Ja, mein Name ist Helmut Fenske, ich bin Pastor gewesen in der Gemeinde Mühlheim-Auerstraße, also eine eurer Nachbargemeinden, Gemeinde dort. Wir waren 20 Jahre dort, wir haben jetzt einen Nachfolger, der predigt dort, also bin ich frei. Und von daher herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin noch nie hier zum Predigen gewesen, aber schon mehrfach zum Pastorentreffen und auch für die ein oder andere Veranstaltung. Also von daher so ein wenig ist mir der Raum hier bekannt und auch die neue Möglichkeit, die ihr als Gemeinde hier mit diesen Räumen habt. Heute ist Palmsonntag. Wir gehen in die Karwoche hinein und feiern miteinander, dass Jesus als Messias und König eingezogen ist in Jerusalem. Als Messias, als König. Und das auf eine Art und Weise, die ungewöhnlich ist. Wer setzt sich schon auf einen Esel und versucht dann so ein paar Steine, einen steinigen Weg hoch nach Jerusalem zu gehen? Und gleichzeitig rufen die Leute, heil dem, der im Namen Davids kommt, im Namen des Königs, als neuer König. Wenn man sich das mal vorstellt, die Römer, die oben auf der Burg Antonia waren und von oben nach unten geblickt haben und gehört haben, was die Leute gerufen haben und gesehen, was dort auf sie zukommt, ich könnte mir vorstellen, dass sie sich totgelacht haben. Römer sind ein König ganz anders gewöhnt. Niemand in Rom setzt sich auf einen Esel und kommt dann in einem Siegeszug in Rom eingeritten. Das sieht ganz anders aus. Also das heißt, hätten sie jemanden auf dem Pferd mit Schwert und was auch immer in der Hand gesehen und dann die Rufe gehört, es kommt der neue König, wären sie ausgerückt und hätten dagegen etwas getan. So haben sie wahrscheinlich oben gestanden und sich totgelacht. Einer, der auf dem Esel einreitet und die Leute sagen, das ist unser neuer König, so eine Witzfigur. Also das heißt, wir als Christen müssen darüber erstmal nachdenken, was das für uns heißt, Messias und König. Jesus kommt eingeritten in seine Hauptstadt, um seine Regentschaft, seine Regierungszeit zu beginnen oder was auch immer ist denn das eigentlich? Nachdenken darüber, was es für uns eigentlich heißt. Jesus ist der Messias, Jesus ist der König für mich, ist derjenige, der, ja, was ist er eigentlich, was macht er eigentlich? So wie wir einen König einordnen, das ist er nicht. Und auch die Regierenden von heute gehen ja ganz anders um. Sie reißen mit Panzern irgendwo ein, um zu sagen, ich bin jetzt der Herrscher und ich versuche bei euch hier zu sagen, was Sache ist. Auf einem Esel ist weder Trump noch Putin noch was weiß ich, wer Erdogan oder was, irgendwo eingeritten. Alle Leute würden sagen, was ist das denn für eine Witzfigur? Wenn Gott das so macht, wenn er seinen Messias auf diese Art und Weise einreiten lässt, müssen wir als Christen erstmal drüber nachdenken. Was will uns Gott eigentlich damit deutlich machen? Wenn er seinen Sohn geboren sein lässt in irgend so einem Hinterhof kurz vor Jerusalem, wo liegt Jerusalem? Würdest du deinen Sohn, deine Tochter in irgend so eine versabberte Krippe reinlegen, wo vielleicht Ochse und Esel noch kurz davor sind und irgendwo dran rumlecken? Da muss man doch erst einmal überlegen, was ist das eigentlich, was wir da verkünden oder was uns eigentlich ausmacht als Christen, dass wir das anderen Menschen weitersagen sollen. Also gerade wenn ihr sagt, im Stadtteil gewesen, wir beten für diesen Stadtteil, wir sind da. Was haben wir da eigentlich zu verkünden? Jesus ist der König, Jesus kommt als Messias, Jesus bricht mit seiner Herrschaft ein in unsere Welt sozusagen. Also, Jesaja ist einer derjenigen Propheten, die in besonderer Weise das Thema Messias auf ihrer Tagesordnung haben. Deswegen habe ich, und der Predigtext heute ist auch aus diesem Propheten Jesaja, und deswegen habe ich so eine Folie mal zusammengestellt und bitte euch, die mal aufzulegen. Wenn man fragt nach dem Thema Messias, wer ist das eigentlich, König im Namen Gottes, was soll das eigentlich, dann hat Jesaja sicherlich eine ganze Menge zu sagen. Jesaja aus drei Teilen besteht, dieses Prophetenbuch. Die Texte, die im ersten Teil des Buches Jesaja vom Messias reden, also Jesaja 7, Jesaja 9 und Jesaja 11, das sind die Texte, die wir eigentlich zu Weihnachten lesen. Also eine Jungfrau wird gebären und Friedefürst und ewig Vater Gott hält. Also all diese Texte, die wir zu Weihnachten kennen, die gesungen oder gelesen werden, ein Reis, also ein Spross wird neu entstehen aus dem Stumpf Isais, all diese Texte, die sind im ersten Teil des Buches Jesaja. 7, 9, 11, das Immanuel-Zeichen, das große Licht, der Friedefürst, Israels Spross und Schössling. Im zweiten Teil des Buches Jesaja, also ab Vers ab Kapitel 40, da sind vor allen Dingen die vier Gottesknechtslieder, die uns als Christen bewegen, und die werden dann tatsächlich in der Karzeit, also im Palmsonntag, Karfreitag, Ostersonntag, miteinander gelesen und miteinander thematisiert. Also Jesaja 42, 49, 50 und 52. Der Messias, der Geistbegabtes, der Geist Gottes ruht auf mir. Oder das Licht der Heiden, Jesaja 49, und heute der Text aus Jesaja 50, der Messias, der Jünger Gottes ist, der Jünger seines Herrn ist, und Jesaja 52, 53, der leidende Gottesknecht, wo man ja den Eindruck hat, dass der Prophet Jesaja direkt neben dem Kreuz Jesu steht und beschreibt, was er da sieht. Und er hat ja etwa 700 Jahre vor Jesus gelebt. Und heute wird ja in Israel bei den frommen Juden gesagt, dieses Kapitel 52, 53, das ist von Christen geschrieben. Das kann gar nicht jüdisch sein. Wenn man dann aber mal guckt in Qumran, 200 vor Jesus wird das schon geschrieben. Da haben Christen noch gar nicht dran rumgedoktert. Also auch das Thema Jesaja und das Thema Messias ist schon etwas Besonderes, gerade an dieser Stelle. Der dritte Teil des Buches Jesaja geht eher in Richtung Endzeit, Jerusalem und Israel 56 bis 66. Also das heißt, der Prophet Jesaja ist voll von diesem Thema Messias. Wer ist der Messias und wie wird er kommen? Also wenn man dieses Thema hat, sollte man im Propheten Jesaja lesen. Palmsonntag. Gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. Ja, das ist das, was uns heute bewegt. Also am Anfang so ein wenig Bibelkunde. Und dann möchte ich mit euch gerne diesen Predigttext lesen. Wer seine Bibel mit dabei hat, kann das gerne aufschlagen. Ich würde gerne auch den Text so ein wenig begucken. Nicht alles, natürlich nicht nur ein paar Teile oder ein paar wichtige Aussagen, die da drin stehen. Jesaja 50, ab Vers 4. Gott, der Herr, hat mir die Zunge eines Jüngers gegeben, damit ich weiß, wie ich den Müden ermutigen kann. Morgen für morgen öffnet er mir das Ohr, damit ich höre, wie ein Jünger hört. Gott, der Herr, hat mir das Ohr geöffnet und ich lehnte mich nicht auf und habe mich gestellt. Ich habe meinen Rücken denen entgegengehalten, die mich schlugen, und meine Wangen denen, die mir den Bart ausrissen. Ich habe mein Gesicht nicht vor Hohn und Speichel verborgen. Doch Gott, der Herr, wird mir helfen. Darum werde ich nicht beschämt dastehen. Deshalb habe ich mein Gesicht gehärtet wie einen Kieselstein. Ich weiß, dass ich nicht blamiert dastehen werde. Er, durch den mir Gerechtigkeit widerfährt, ist mir nahe. Wer will sich mit mir anlegen? Lasst uns zusammen vortreten. Wer will mein Ankläger sein? Er soll sich zeigen. Seht, Gott, der Herr, hilft mir. Wer will mich für schuldig erklären? Sie alle werden vernichtet werden wie alte Kleider, die von Motten zerfressen wurden. Wer von euch hat Ehrfurcht vor dem Herrn und hört auf die Stimme seines Dieners? Wer ohne Licht in der Dunkelheit lebt, der vertraue auf den Namen des Herrn und verlasse sich auf seinen Gott. Hier möchte ich erstmal Schluss machen. Messias, Gottesknechtslieder, Prophezeiung auf den Messias. In jedem dieser vier Gottesknechtslieder wird ein charakteristischer Zug des Messias dargestellt. Wenn man also von außen einmal schaut, was jedes dieser Gottesknechtslieder deutlich macht, ist einer oder mehrere dieser Charakterzüge des Messias, auf denen wir uns einstellen sollen und dürfen, dargestellt und mitgeteilt. Das erste ist, dass er ein Geistbegabter ist und dass er der Barmherzige ist. Dann, dass er das Licht der Heiden ist. Dann, dass er der Jünger Gottes ist und dann der Leiden des Gottesknechts. Dabei hat man den Eindruck, dass das, was der Prophet uns deutlich macht oder in seinem Buch deutlich macht, dass das Schritt um Schritt mehr offenbart von dem, was an Auftrag des Messias für uns, für das Volk Gottes, deutlich werden soll. Schritt um Schritt wird deutlich, was eigentlich der Messias ausmachen soll, und zum Schluss ist dann der leidende Gottesknecht. Und das klingt ja im dritten Gottesknechtslied, was wir heute betrachten, auch schon ein wenig an. Das mit dem Kieselstein und dass er angespuckt wird und dass sein Bart ausgerissen wird und all diese Dinge, ich bot meinen Rücken dar. Man hat ja fast schon den Eindruck, dass es in Richtung Leiden des Messias geht, dass das schon thematisiert wird, aber nicht nur. Schritt um Schritt geht es in diese Richtung, der leidende Gottesknecht, und auch um das Thema Schuld und Sünde. Wer wird mich schuldig sprechen? Ja, allerdings, Jesus kommt nach Jerusalem und wird dort schuldig gesprochen werden. Und man fragt sich, was hat er eigentlich gemacht? Und Pilatus sagt, ich finde nichts an ihm. Der ist doch nichts, soll ich nicht lieber ihn freilassen? Und den, der wirklich jemanden umgebracht hat, soll ich den nicht lieber kreuzigen lassen? Und es passiert ja ganz anders. Umrisse des Messias werden immer wieder ein Stückchen mehr offenbar. Hier in unserem Text wird der Messias als Jünger beschrieben. Das ist ja eigentlich etwas, was uns als Jünger Jesu betrifft. Wir werden ja als Jünger Jesu betrachtet und beschrieben. Hier ist es der Messias selber, der als Jünger Gottes beschrieben wird. Und es sind vier Bereiche, die mir aufgefallen sind, vielleicht sogar ein fünfter Bereich. Ab Vers 4 der Bereich, das Reden. Ich bin in der Lage, den Müden zu ermutigen. Offensichtlich ein Charakteristikum des Messias. Er ist in der Lage und bereit, Müde, Enttäuschte, Frustrierte zu ermutigen, aufzubauen. Ein Werk des Messias, ein Auftrag, uns zu ermutigen. Ab Vers 5a, der Bereich des Hörens. Gott hat mir selber das Ohr geöffnet. Offensichtlich auch ein wichtiges Ding und ein Charakteristikum auch Jesu. Wie oft hat er sich zurückgezogen, mit Gott geredet, gehört auf das, was Gott zu sagen hat. Der dritte Bereich, Leiden, ein Kampf, ein Rechtsstreit. Er kriegt die Faust mitten ins Gesicht, ihm wird der Bart ausgerissen, der Rücken wird geprügelt, er wird ausgepeitscht. All diese Dinge, die uns von Jesu Leiden her bekannt sind. Und ab Vers 7, Gott wird helfen und rechtfertigen. Er greift ein in diese Situation. Gott wird helfen. Und dann, wenn man genau hinschaut, im letzten Teil dieses Textes geht es dann um die Frage, die Einladung, eigentlich die Aufforderung zur Nachfolge. Wer von euch Ehrfurcht hat vor dem Herrn, der hört auf die Stimme und hört auf die Stimme seines Dieners. Wer ohne Licht in der Dunkelheit lebt, der vertraue auf den Namen des Herrn. Also eine Aufforderung zu einer Entscheidung. Mit der Frage, worauf schaust du? Stell dir vor, du kommst in so eine Situation, worauf schaust du? Auf das, was dich frustriert, oder auf die Hilfe, die von Gott her kommen wird, die er schenken wird? Er ist mir nahe. Das heißt, etwas, was uns aufbauen und ermutigen soll, der verlasse sich auf seinen Gott. Und dann hört dieser Text auf mit dieser Ermutigung. Ich möchte der Reihe nach diese Dinge angehen. Aufforderung zur Nachfolge. Dieser Text nimmt uns mit hinein in diese Frage, ob wir so einen Weg bereit wären zu gehen. Ob wir bereit sind, uns auf das einzulassen, was Gott mit uns vorhat. Denn das ist ja auch die Frage, die dieser Messias zu klären hat für sich selber. Wir kennen das Gebet Jesu in Gethsemane. O Herr, lass diesen Kelch an mir vorbeigehen. Das ist nicht einfach für Jesus gewesen, dass man das so einfach so macht. Das heißt schon auch die Frage, wenn ich aufgefordert bin, Jesu Nachfolger zu sein, sein Jünger zu sein und Jesus selber der Jünger Gottes ist und mich einlädt, hier in diesem Vers 10, wer auf Gott vertraut, der verlasse sich auf den Herrn, dass er hilft, ist das schon auch eine Frage für mich. In dunkelster Nacht, in Anfechtung, in Leid, da wo Sachen schief gehen, auf Gott zu vertrauen, da wo ich zurückblicke auf Sachen, die schiefgegangen sind. Wenn Jesus am Kreuz hängt und sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen, ist das nicht manchmal auch unsere Ansatzweise, unsere Situation, wo Dinge schiefgelaufen sind, wo wir mit großer Fröhlichkeit einen Weg gegangen sind und dann feststellen, ups, da ist was schiefgegangen. Das heißt, die Art, wie Jesus, das heißt, wie dieser Messias damit umgeht, soll uns helfen, eine Entscheidung für uns und unser Leben zu treffen. Kann ich so einen Weg mitgehen? Oder wenn Jesus an Petrus und die Jünger, die mit ihm beim Gebet waren, sagt, betet, damit ihr nicht in Anfechtung fallt. Das heißt, wir werden ja offensichtlich, Petrus und Jakobus und wer auch immer mit dabei war, mit eingeladen, dass wir nicht in Anfechtung fallen. Denn es gibt Grund genug, in Anfechtung zu fallen. Ihr werdet demnächst Sachen erleben, die werden euch in Schwierigkeiten bringen. Und du, Petrus, wirst mich demnächst in den nächsten Stunden dreimal verleugnen. Das werde ich nie machen. Wir kennen diese Geschichten und dieser Text bereitet darauf vor, was würde denn passieren? Grund zur Frustration haben wir doch genug. Jüngerschaft und Nachfolge. Der Messias ist gesandt und selber Jünger und will uns einladen, auch Jünger zu werden, Nachfolger zu werden, diesen Weg zu gehen. Er selber ist Knecht Gottes und Befehlsempfänger und möchte, dass wir das lernen. Er ist Vorbild für uns. Das erste davon. Das Reden. Also der Messias wird beschrieben, Gott, der Herr, hat mir die Zunge eines Jüngers gegeben, damit ich weiß, wie ich den Müden ermutigen kann. Jetzt stell dir vor, du bist so richtig frustriert und hast da jemanden vor dir und sollst ihm was sagen, so richtig was sagen. Was passiert dann? Wenn man jemandem so richtig was zu sagen hat, dann sind es häufig nicht freundliche Worte, die man zu sagen hat. Wenn man was zu sagen hat, dann sagt man das und das und das und das, das stimmt nicht. Das geht so nicht. So kannst du das nicht machen. Das musst du verändern. Wenn Sachen schiefgelaufen sind, sind wir an allererster Stelle dran, den Finger da in die Wunde hineinzulegen. Hier wird der Messias beschrieben als jemand, der den Müden ermutigen kann, den, der frustriert ist, ermutigen kann. Und es ist doch interessant, normalerweise, bevor ich etwas sagen kann, müsste ich ja doch gehört haben. Hier in diesem Text ist es genau umgekehrt, umgedreht. Der Auftrag des Messias ist zunächst einmal, dass er das Wort Gottes sagen soll. Jesus selber wird hier als Wort Gottes beschrieben. Johannes Evangelium, Kapitel 1. Das Wort Gottes wurde Fleisch. Er ist das Wort Gottes. Das heißt, zunächst einmal ist das Wort Gottes wichtig. Das ist sein Auftrag. Wenn man im Griechischen sich anguckt, wie das hebräische Wort dabar übersetzt wird, hat das zwei Sachen. Einmal das Thema Logos, das heißt also ein grundlegendes Wort, wo geistliche Zusammenhänge erklärt werden. Und dann das Wort Rema, das heißt ein Wort Gottes, was in eine bestimmte Situation hineingeworfen wird, hineingesprochen wird. Ein notwendiges, verändertes, prophetisches Wort Gottes. Also einmal geistliche Zusammenhänge zu erklären und einmal in eine Situation, eine notvolle Situation, Sachen hineinzusprechen. Und beides ist wichtig. Wir brauchen Menschen, die uns deutlich machen, wie geistliche Zusammenhänge zusammengehören, funktionieren. Und wir brauchen Leute, die in der Lage sind, ein Wort in eine Situation hineinzusprechen. Interessanterweise, Jesus hat das ja getan, etwa bei den Emmaus-Jüngern. Zwei irritierte Jünger, die nach Hause gingen, gesagt haben, wir haben gedacht, Jesus ist der Messias, jetzt ist er gekreuzigt, kommt, lasst uns nach Hause gehen. Und dann begegnet ihnen dieser Fremde, begleitet sie und er erklärt ihnen die geistlichen Zusammenhänge. Und am Ende dieses Gespräches, wo dieser Fremde schon längst wieder weg ist, da sagen sie, brannte nicht unser Herz. Offensichtlich gehört beides zusammen. Geistliche Zusammenhänge zu erklären und zwar so, dass es in das Herz eines Menschen hineinfällt. Beides gehört zusammen. Und wir sind aufgefordert, wie Jesus, anderen Menschen geistliche Zusammenhänge so zu erklären, dass sie in ihr Herz hineinfallen. Und sie verändern. Und die Menschen sagen, brannte nicht unser Herz, als sie das uns so erklärt hat, sodass wir gesagt haben, ja, das muss für mich auch gelten. Das ist unser Auftrag. Und es gibt genügend Menschen, die diese Begabung, diese Fähigkeit beziehungsweise diesen Auftrag von Gott haben. Und das gilt auch uns. Das ist der Auftrag Jesu, er ist das Wort Gottes und wir sind gesandt wie Jesus. Ich sende euch in diese Welt, geht hin in diese Welt. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Das heißt, diese Doppelung, so wie Jesus als Messias gesandt ist, das überträgt er schon auch ein ganzes Stückchen auf uns. Das heißt, wir sind nicht nur Zuschauer, wir sind nicht nur Zuhörer, sondern wir sind Ausgesandte in diese Welt hinein, solange Gnadenzeit ist, solange Gott die Ohren und die Zeit offen hält. Geht hin in alle Welt, gebt Zeugnis, tut den Mund auf. Und dann ist die Art und Weise angesprochen, wie wir das zu tun haben. Ausschimpfen kann jeder jeden. Ein böses Wort, Zuhörerschelte, das geht sehr schnell. Und das fällt uns auch leicht. Aber so zu reden, so wie es hier im Prophetenwort angedeutet ist, dass wir in der Lage sind, den Müden zu ermutigen, das müsste unser Ziel sein. Das sagt Jesus ja doch eigentlich auch dem Petrus. Gehe hin und ermutige das, was bereit ist, schon zu sterben. Nicht, dass es wieder lebendig wird, dass wieder etwas Neues anfängt. Wir sind ausgesandt. Der Messias als Seelsorger, den Müden und Matten Aufmunterndes zu sagen, Jesus als der Seelsorger. Und eigentlich, wenn man in die Evangelien hineinschaut, wird häufig genug Jesus so beschrieben, dass er sich Menschen zuwendet, dass er ein Ohr hat für Leute, die nicht mehr können, die nicht mehr wollen, die krank sind. Sie können alle zu ihm kommen. Er ist nicht müde, sodass selbst seine eigene Familie sagt, du bist ja verrückt. Du hast ja gar keine Zeit mehr zum Essen. Jesus nimmt sich die Zeit. Was für ein Vorbild für uns. Wenn ihr mir noch den letzten Text auflegt auf Jesaja 42. Im ersten Gottesknechtslied wird der Messias ja genau so beschrieben. Das geknickte Rohr zerbricht er nicht, den glimmenden Docht löscht er nicht aus. Wenn wir so richtig frustriert sind, wenn wir so richtig böse sind, wenn wir so richtig ärgerlich sind, wenn wir so richtig auch an irgendeinem Kreuz hängen würden, würden wir dann sagen können, Herr, vergib ihnen, denn sie wissen gar nicht, was sie da tun? Oder würden wir unserem Ärger freien Lauf lassen? Und ich befürchte, das ist manchmal das, was uns sehr nahe ist. Jesus wird charakterisiert als Messias, der nicht den glimmenden Docht auslöscht, sondern das Stückchen Glut sieht und zu neuer Flamme entfachen möchte. Und wenn er das bei einem Petrus macht, der mit großen Worten sagt, ich verleugne dich nie, und ein paar Minuten später hat er das vor einer Frau, die auf ihn zukommt. Du warst auch einer, ich habe ihn nie gesehen, nie gekannt, weiß gar nicht, wer da ist. Wenn unser Glaube manchmal auch so sieht, wir machen große Worte und dann kommt irgendein Wind von vorn und wir fallen schon um. Und dann sind wir frustriert und sagen, ach, das hat ja doch alles keinen Zweck. Und dann kommt Jesus und setzt sich am See Genezareth mit Petrus und seinen Leuten hin, isst mit ihnen Fische und fragt, Petrus, hast du mich lieb? Und das macht er dreimal. Und beim dritten Mal versteht Petrus, warum er dreimal fragt, dreimal verleugnet, große Worte gemacht, oh Herr, du weißt alles, aber du weißt auch, dass ich dich wirklich lieb habe, dann geh hin und weide meine Schafe. Das ist der Messias, der nicht das Glimmende zerdrückt oder zerreißt oder kaputt macht, sondern der uns die Möglichkeit schenkt, mit unseren Fehlern zu ihm zu kommen und Vergebung zu bekommen, zu erhalten, neu ausgerichtet zu werden. Der zweite Bereich, das Hören. Ja, morgen für morgen. Das wird ja von Jesus durchaus berichtet, dass er manchmal auch für die Jünger, wo ist er denn? Sie suchen ihn, sie finden ihn nicht. Er hört bei Gott, er redet mit ihm, er hört auf das, was Gott zu sagen hat. Von den geistlichen Zusammenhängen können wir erst dann etwas sagen, wenn wir jeden Morgen von Gott her etwas gehört haben. Dann kann das bei uns in unserem Leben genauso geschehen wie hier im Predigtext, dass wir etwas sagen können in einer notvollen Situation, weil wir unser Leben zu Hause sein lassen im Wort Gottes. Kennst du das Wort Gottes? Wenn Jesus uns aussendet, hinein in diese Welt ein Wort Gottes zu sagen, kennst du überhaupt das Wort Gottes? Hast du schon mal durchgelesen? Oder kennst du nur die Losungsverse hier und da ein oder anderthalb? Das heißt, dass wenn der Messias so beschrieben wird als jemand, der morgen für morgen hört, was von Gott her zu sagen ist, dann ist das auch für uns eine Aufforderung, so zu Hause zu sein in der Beziehung zu Gott, dass wir bei Tag und Nacht geweckt werden können und dann ein Wort von Gott her sagen könnten. Das ist ein Maßstab, den Gott uns hier ans Herz legt. Gott weckt ihn morgen für morgen und es ist für ihn selbstverständlich. Jüngerschaft lebt aus der verbindlichen Beziehung zu Gott. Jüngerschaft ist nicht nur Sonntagvormittag. Man kann ja schon froh sein, wenn am Sonntagvormittag man überhaupt kommt und sich aufrafft. Wo vielleicht das Sonntagscafé im Fernsehen ist oder wo irgendein Fußballspiel wiederholt wird oder was weiß ich was. Maßstäbe in unserem Leben, da wo ich wirklich von Gott her sein Reich, ihn selber an erster Stelle habe, da fängt ja doch etwas neu wieder an zu sprießen. Da, wo er das, was glimmend ist, was fast schon zerbrochen ist, wieder heilt, um neues Leben zu geben. Ein Vorbild für uns. Der dritte Bereich ist das, was uns vielleicht Mühe macht, nämlich das Leiden. Das Leiden gehört zu unserem Glauben. Wenn Sie den Herrn verfolgt haben, was werden Sie wohl mit seinen Jüngern machen? Jesus macht das ja seinen Jüngern auch deutlich. Wenn sie mich verfolgt haben, was werden sie dann mit euch machen? Also die Frage, wie baust du deinen Glauben auf? Was ist für dich wichtig in deinem Glauben? Also ist Gott dafür da, dass es dir gut geht? Also sozusagen diese Wohlfühlgeschichte. Gott hat dafür zu sorgen, dass es Mercedes regnet oder irgend sowas. Und wenn er das nicht tut, dann kann er bleiben, wo der Pfeffer wächst und ich suche mir was anderes. Oder wenn ich in der Gemeinde ein bisschen Wind von vorne kriege, dann wechsle ich die Gemeinde oder irgend sowas. Wie ist dein Glaube charakterisiert und strukturiert? Bist du eher der Meinung, dass Gott dein Knecht ist? das er zu tun hat, was zu deinem Wohlstand dient, zu deinem Wohlfühlen dient? Oder hast du einen Auftrag von Gott und er darf dich einsetzen, wo auch immer er möchte? Wo wird der Herr wohl einen fähigen Knecht einsetzen? Da, wo es immer Wohlfühlsituationen gibt oder da, wo es richtig was zu tun gibt? Was würdest du dann machen, wenn du der Herr wirst und Knechte hast, die du einsetzen kannst? Du setzt sie da ein, wo es was zu tun gibt, wo richtig Arbeit ist. Oder wo vielleicht eine Mauer dabei ist, umzukippen, weil der Wind stark ist. Also muss da gearbeitet, da müssen Leute ran. Wo wird Gott dich wohl hinsenden, wenn du sagst, oh Herr, ich bin dein Knecht? Es sei denn, du sagst, oh Herr, du bist mein Knecht. Du hast mir zu dienen, da wo ich mich wohlfühlen kann. Und wenn das nicht passiert, suche ich mir einen neuen Gott. Oder baue mir meinen eigenen Gott ein bisschen von hier, ein bisschen von da, ein bisschen Meditation, ein bisschen was weiß ich was selber zusammen. Unser Glaube hat mit dem Leiden zu tun. Das macht Ärger, das macht Aber wenn der Knecht Gottes ein leidender Gottesknecht ist und die vier Gottesknechtslieder genau zu diesem Thema hinwandern und wachsen, dann wirst du auch aus deinem Glauben dieses Thema nicht verbannen können. Dass Gott dich nämlich genau dahin stellt, wo es was zu tun gibt, wo der Wind von vorne bläst. Woran erkennt man einen guten Seemann? Dass er immer geradeaus schippern kann, wenn der Wind von hinten weht. Ein guter Kapitän, ist das ein Kapitän, der bei Rückenwind fahren kann oder ist das ein Kapitän, der in der Lage ist, gegen den Wind zu kreuzen? Ein Steuermann, ist das ein guter Steuermann, der auch bei Wind von vorne das Steuer festhält? Oder ist das einer, der dann umdreht und sagt, es ist viel einfacher mit dem Rückenwind, ich fahre wieder zurück? Kein Reeder würde einen guten Steuermann dann einen guten Steuermann nennen, nur weil er sagt, es war so schön, wir sind so schnell vorangekommen. Das ist die falsche Richtung. Wo wird Gott dich einsetzen, wenn er dich einsetzen möchte, wenn er dich berufen möchte, wenn er dir einen Arbeitsplatz in seinem Reich geben möchte? Da, wo was zu tun ist oder da, wo immer Rückenwind ist? Also wird das Thema Leid immer mit unserem Glauben verbunden sein, weil wir einen lebendigen Gott haben. Und weil er uns hineinsendet in diese Welt. Es ist schnell, als Alternative den Rückzug anzutreten, die Flinte ins Korn zu werfen. Keine Kirche, keine Gemeinde ist ohne Auseinandersetzungen. Keine Kirche weltweit. Weder die Kirche in China, noch die Kirche in Nordkorea, noch die Kirche im Iran. Wo wird es wohl eine Gemeinde geben, die keine Nerverei hat mit Leuten, die mit unserem Glauben nichts zu tun haben wollen? Wo wir jemanden verkünden müssen, der als König auf einem Esel kommt, ja so ein Blödsinn. Wo wir verkünden müssen, dass Gott seinen Sohn in eine Krippe, in eine versabberte Krippe tut. Das will doch keiner hören, das will doch keiner machen, das will doch keiner tun. Für sich selber nicht, für seine Söhne nicht, für mich nicht. Und Jesus sendet uns aus, sowas zu verkünden. Also werden wir immer die Fragezeichen in den Augen der Zuhörer haben. Immer Leute haben, die sagen, nee, also komm, das ist aber doch ein bisschen, muss das denn so sein? Ein Gott, der seinen Messias auf den Esel setzt und der ihn dann am Kreuz hängen lässt bis zum Letzten, sodass er selber sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist doch nichts Einladendes. Da können wir doch nicht erwarten, dass die Leute mit wehenden Fahnen in diese Richtung gehen. Es sei denn, man versteht, dass dahinter ein lebendiger Gott ist, der wirklich Interesse hat an dir und deiner Situation. Und der den Preis dafür bezahlt, dass meine Schuld getragen wird, weil ich dieses Thema nicht ausklammern kann aus meinem Leben. Schuld vor Gott, dafür muss jemand bezahlen. Das kann man nicht negieren, das kann man nicht wegdrücken, das muss man offen ansprechen und Gott spricht es offen an und sagt, ich bezahle für dich. Aber du musst in der Lage sein, das auch zu akzeptieren, dass für deine Schuld auch jemand bezahlt. In meinem ersten Jahr als junger Pastor, ich war Vikar, bin ich in eine Gemeinde gekommen und habe gesagt, dass wir als Christen Sünder sind. Ich habe aus der Versammlung gehört, wir sind doch keine Sünder, wir sind doch gute Menschen als Christen. Ich wusste sofort, wo der Hase im Pfeffer liegt. Wenn wir als Christen sagen, wir sind gute Menschen, wir sind deswegen in der Gemeinde, weil wir gute Menschen sind, dann haben wir das Evangelium gar nicht verstanden. Dann kommen wir mit dem Gott, der seinen Messias am Kreuz hängen lässt, kriegen wir ein Problem. Wenn wir aber verstehen, dass Christus gestorben ist für mich und meine Schuld, dann fängt das an, eine gerade Linie zu werden. Und das macht uns hier dieser Text des Propheten deutlich. Das, was hier deutlich wird, auch, man muss dann manchmal sein Angesicht hart werden lassen wie ein Kiesel. Das hat mit Hochmut nichts zu tun, sondern das ist ein Kennzeichen dann des Durchhaltevermögens, dass man sich nicht klein kriegen lässt. Also für mich selber eine Frage, wo lasse ich mich sehr schnell klein kriegen? Wir haben nicht unendlich Kraft. Na klar, irgendwann sind wir auch enttäuscht und frustriert, selbstverständlich. Wir sind Menschen, keine Roboter. Aber dieses Thema wird hier offensichtlich im Prophetentext deutlich gemacht, dass das auch eine Entscheidung ist. Ich halte das aus. Ich bot meinen Rücken den Schlägen dar. Das muss er erstmal hinkriegen. Wegzucken kann jeder. Wenn wir einen Messias, wenn wir Christus verkünden als den, der das aushält, dann dürfen wir uns nicht wundern, wenn wir als seine Jünger in ähnliche Situationen auch hineingestellt werden, Dinge auszuhalten. Die Eichen in Sibirien, die Kiefern in Sibirien sind die stärksten, weil es dort viel Wind und Kälte und all das gibt, das ist das wertvollste Holz, nicht das Holz, was bei Wärme und gutem Wind wächst, sondern in schwierigen Zeiten wächst das härteste Holz, hart wie ein Kiesel. Wir brauchen Jüngerschaft, die in der Lage ist zu tragen, Gemeinde zu tragen, andere mitzutragen. Nicht Leute, die sagen, oh, ich brauche. Jesu Einzug in Jerusalem auf einem Esel. Gewaltverzicht. Ein besonderer Wesenszug des Messias ist, dass er nicht zurückschlägt, sondern dass er seinen Rücken darbietet. Das ist etwas, was Jesus uns schon auch ins Stammbuch hineinschreibt. Er sagt dem Petrus dann, wer das Schwert nimmt, wird durch das Schwert fallen, steck es weg, nimm es weg. Wenn dich jemand auf die eine Wange schlägt, dann halt ihm auch die andere hin. Das gehört zu unserem Glauben. Offensichtlich das Leid und dann auch die Bereitschaft, das auszuhalten. Ich habe in einer Predigt mal gesagt, wenn sich jemand dann daraus aber einen Spaß macht, also einmal zuschlägt, zweimal zuschlägt, zehntes Mal zuschlägt, der elfte Schlag ist mein Schlag und dann liegt er. Klar, man darf daraus keinen Spaß machen, das geht nicht. Das ist nicht das, was Jesus hier deutlich macht. Und doch sind wir aufgefordert, diesen Weg Jesu mitzugehen und zu Karfreitag oder in der Karwoche sich sowas mal durch den Kopf gehen zu lassen, dass das unseren Glauben prägt. Unser Glaube ist kein Wohlfühlglaube, obwohl wir in einem Land leben, in dem wir uns wohlfühlen. Preis den Herrn dafür. Welche Dinge halten dich zurück? Vielleicht die Ängste, ob man das aushält, Vielleicht die Menschenfurcht, wenn der Erste anfängt, auf dich einzuprügeln. Wir hatten eine iranische Familie in einer unserer Gemeinden, wo wir gewesen sind. Da sind sie geflohen aus dem Iran. Und sie ist so oft geschlagen worden, dass sie 2, 3 Kinder verloren hat. Dann kann man nur mit so einem Paar weinen. Wenn man als Christ einfach nur geschlagen wird und dann 1, 2 Kinder, 3 Kinder verliert. Wir waren so froh, als sie dann ein junges, hübsches Mädchen gekriegt haben und sie noch schwanger werden konnte. Aber solche Sachen auszuhalten, weil man einfach Christ ist und dann sowas erlebt. Und in diesem Text kommt das ja doch auch vor. Der Messias oder das, was hier prophetisch deutlich wird, ist: Ich weiß, dass Gott mir hilft, und im gleichen Vers: Ich biete meinen Rücken dem Schlagenden dar. Das musst du in deinem Glauben erstmal hinkriegen, zu wissen, dass Gott hilft, und trotzdem sendet er dich in eine Situation solcher Situation. Denn dann ist Gott nicht derjenige, der für deinen Wohlstand sorgt, sondern der dafür sorgt, dass du deinen Auftrag erfüllst. Er hilft dir, dass du standhaft bleiben kannst bei deinem Auftrag und nicht bei deinem Wohlergehen. Wir hören das ganze Jahr über vielleicht auch andere Predigten. Na klar, wir sind Königskinder und Gott sorgt für euch und nicht ein Haar soll uns gekrümmt werden. Klar, es gibt solche Bibelstellen, gar keine Frage. Aber zu Karfreitag und der Karwoche sich diese Prophetentexte einmal zu Gemüte zu führen und zu sagen, es gibt auch diesen Akzent, wo zu unserem Glauben das Leid gehört, und Christus ist diesen Weg gegangen für dich und für mich. Was hält dich davon ab, auch diesen Weg zu gehen? Die Angst, die Menschenfurcht, das eigene Karrieredenken, was sagen meine Kollegen, wenn ich sage, ich bin bewusst Christ? Lachen die? Halt es aus. Ich möchte abschließen. Wir hatten jemanden bei uns in der Gemeinde, der hat ganz bewusst in der Behörde gesagt, ich bin Christ. Hat manchen Joke über sich ergehen lassen müssen. Aber er war derjenige, wo nach Feierabend dann die Leute mit ihren Sorgen hingekommen sind. Er ist nachher in der Behörde derjenige gewesen, der Ansprechpartner war, offiziell für Menschen aus der Behörde mit Sorgen. Beamte, die nicht wussten, wohin, Eheproblem, was war. Es ist entstanden aus diesem bewussten, ich bin Christ, ich halte das Lachen meiner Kollegen aus, alle wissen, dass ich geradlinig denke und von Christus her eine Lösung finde, und dann ganz offiziell, na dann lasst ihn uns auch wählen, dass er offiziell in der Behörde so eine Position hat. Kannst du dir vorstellen, dass Gott sowas mit dir macht? Mit all den Zwischenschritten, dass Gott dich zu einem Menschen in einer Firma macht, wo die Leute wissen, nach Feierabend kann ich zu dem gehen und der lacht mich nicht aus, obwohl ich ihm am Tag mehrfach einen Joke an den Kopf geworfen habe. Das wünsche ich uns, dass wir merken und spüren, wenn Christus uns berufen kann, dass er daraus Segen macht. Amen. Ja, wir wollen bitte dann uns unter den Segen Gottes stellen. Ich bitte euch aufzustehen. Herr, mein Gott, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens, dass ich Liebe übe, wo man mich hasst, dass ich verzeihe, wo man mich beleidigt, dass ich verbinde, wo Streit ist, dass ich die Wahrheit sage, wo der Irrtum herrscht, dass ich Glauben bringe, wo der Zweifel drückt, dass ich Freude mache, wo der Kummer wohnt. Ach Herr, lass du mich trachten, nicht dass ich getröstet werde, sondern dass ich andere tröste. Nicht dass ich verstanden werde, sondern dass ich andere verstehe. Nicht dass ich geliebt werde, sondern dass ich andere liebe. Denn wer dahin gibt, der empfängt. Wer sich selbst vergisst, der findet. Wer verzeiht, dem wird verziehen, und wer da stirbt, der erwacht zum ewigen Leben. Der Herr segne uns und behüte uns. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über uns und sei uns gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns und schenke uns seinen Frieden. Amen.